SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Gottesstaat am Scheideweg. Was bleibt von der islamischen Revolution im Iran? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Fast auf den Tag, 40 Jahre nach Ausrufung der Islamischen Republik, befindet sich der Iran in einer tiefen Krise. Das Land leidet unter den US-Sanktionen, dem dramatischen Verfall der Währung, der Misswirtschaft der eigenen Eliten. Gleichzeitig identifizieren sich immer weniger Iraner mit dem propagierten Bild vom Gottesstaat und den antiwestlichen Parolen des Regimes. Im vergangenen Jahr gingen tausende Iraner gegen die regierenden Mullahs auf die Straße und auch das Revolutionsjubiläum in diesen Tagen wird aller Wahrscheinlichkeit nach ohne großen Jubel ausfallen. Wie verändert sich der Iran in der Krise? Hat die islamische Revolution von 1979 ihre integrierende Kraft eingebüßt? Muss das Regime um seine Macht fürchten? Und welche Auswirkungen hat all das auf die Kräfteverhältnisse in der Region und in der Welt? Darüber sprechen wir in diesem SWR2-Forum. Meine Gäste sind Professor Dr. Katayoun Amirpour. Sie ist Islamwissenschaftlerin an der Universität Köln. Dr. Michael Lüders ist Publizist und Politikwissenschaftler in Berlin und ich begrüße Professor Dr. Tim Epkenhans, Islamwissenschaftler am Orientalischen Institut der Uni Freiburg. Herr Epkenhans, 40 Jahre nach dem Umsturz im Iran sehen viele Beobachter Parallelen zu den Ereignissen von 1979, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Revolutionsführer Khomeini ist Geschichte, die neuen Hardliner sind unter Druck. Steht der Iran über kurz oder lang vor einer erneuten Zeitenwende?
Ich denke, wir haben natürlich so ein Krisenbewusstsein immer auf den Iran noch projiziert und die letzten 40 Jahre waren ja immer auch geprägt von Erwartungen, dass dieses System nicht diese 40 Jahre andauern würde. Ich würde dennoch sagen, dass die heutigen Krisenerscheinungen bzw. Phänomene im Iran unterschiedlich sind. Zum einen würde ich davon ausgehen, dass die heutige Krise zunächst einmal eine ökonomische Krise durch die Sanktionen der Amerikaner etwa ist, die natürlich früher oder später in einer politischen Systemkrise münden kann. Aber 1979 war es insbesondere eine politische Systemkrise, wo eine kleine Elite um den Schah versuchte, das Land halt unter Kontrolle zu halten in einem autokratischen Kontext, während Fragen etwa nach politischer Partizipation und Menschenrechte weitgehend außen vor standen. Und das war damals diese Situation 1979. Da gab es so ein Pathos der Freiheit, was, denke ich, sehr wichtig war. Heute ist es vor allen Dingen eine ökonomische Krise. Das Zweite ist, dass wir bei der Revolution 1978-79 sehr deutlich sehen, dass es der Opposition gelang, diesen Kampf zwischen Regierung und Opposition zu personalisieren, insbesondere zwischen dem Revolutionsführer Khomeini und dem Schah Pahlavi. Und diese Personalisierung und Polarisierung sehe ich heute in dieser Form nicht. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Faktor. Und das Letzte ist, auch die iranische Bevölkerung weiß, dass die Eliten heute weitgehend heterogener sind, als das 1979 der Fall war. Und wir dürfen nicht vergessen, dass zumindest ein Teil der heutigen Elite durch Gewalt an die Macht gekommen ist. Einmal durch Gewalt während der Revolution, aber vor allen Dingen dann auch in dem nachfolgenden Iran-Irak-Krieg. Und was wir auch 2009 noch sehr stark gesehen haben, dass ein Teil des Regimes bereit ist, Gewalt auszuüben und an der Macht zu bleiben.
Jetzt haben Sie ein paar Dinge schon angesprochen, die wir gleich noch in Ruhe vertiefen können. Ich möchte aber erstmal Frau Amirpour fragen. Sie haben mir vor der Sendung gesagt, Sie waren im vergangenen Jahr mehrmals im Iran. Was haben Sie beobachtet? Jetzt hat Herr Epkenhans eben gesagt, das ist durchweg eine ökonomische Krise. Sehen Sie das auch so oder sehen Sie mehr? Ist das Land noch uneingeschränkt die Islamische Republik, wie wir sie seit 4 Jahrzehnten zu kennen glauben?
Ich würde Tim Epkenhans zustimmen. Es ist mit Sicherheit weitestgehend eine ökonomische Krise. Aber natürlich macht sich auch sehr, sehr viel politische Unzufriedenheit breit in Iran, schon seit Jahren. Aber das ist jetzt irgendwie auch kein Phänomen der letzten 2, 3, 4, 5 Jahre, sondern etwas, was wir schon ganz, ganz lange beobachten können. Wir nehmen diese ganzen Demonstrationen ja auch immer nur dann wahr, wenn so eine kleine Medienlücke ist in Deutschland. Aber eigentlich sind Proteste, Demonstrationen gegen das herrschende System nicht erst seit 2009, sondern noch weit, weit früher immer, immer wieder da gewesen. Also insofern würde ich sagen, gibt es schon eine große Infragestellung des herrschenden Systems. Allerdings werden auch sehr viele Menschen durch dieses System alimentiert. Also selbst wenn man Nehmen wir mal die Zahl von 1997, als Khatami an die Macht gekommen ist. Selbst wenn 70% der Bevölkerung Khatami gewählt haben, dann haben 30% ihn eben immer noch nicht gewählt. Und das sind die Leute, die sehr viel gewinnen durch dieses System, die das System auch verteidigen werden. Sehr, sehr lange wahrscheinlich, sehr lange sogar mit dem Rücken an der Wand. Und das war auch eine Erfahrung, die ich jetzt hatte in diesen, Sie haben es eben angesprochen, ich war letztes Jahr 4-mal in Iran, weil wir Exkursionen planen von der Uni Köln aus nach Iran. Und ich habe da sehr erstaunliche Gespräche geführt mit sehr jugendlichen Menschen, die zum Beispiel gesagt haben, die Deutschen spielen dem Regime in die Hand. Die Deutschen versuchen, die Sanktionen, dieses Sanktionssystem noch irgendwie zu retten. Und eigentlich macht Trump doch das Richtige. Das waren junge Menschen, die 2-3 Jahre studiert hatten, die ein bisschen was auf die hohe Kante gelegt haben und die gesagt haben, wir wollten eigentlich mit dem Geld, das wir haben, heiraten, eine Wohnung kaufen. All das können wir jetzt nicht mehr durch den Währungsverfall. Und vielleicht macht Trump, indem er so knallhart durchzieht, wirklich das Richtige, weil dann dieses ganze Ding explodiert. Und das müsste es irgendwann mal tun. Also das war quasi Originalstimme.
Die Wirkung der Sanktionen, sprechen wir gleich drüber. Herr Lüders, das Herrschaftsfundament, auf dem Khomeini 1979 seine Macht aufgebaut hat, waren Islamisierung und Anti-Amerikanismus. Was davon ist 2019 geblieben?
Also ich glaube, dass vor allem sehr viel Pragmatismus obwaltet hat in den letzten 4 Jahrzehnten. Die Islamische Republik war ja nie monolithisch und sie war eigentlich vielgesichtig insoweit, als es das politische System im Iran geschafft hat, die verschiedenen Interessensgruppen im Land auf der Ebene der Eliten, aber auch breitere Bevölkerungsschichten durchaus in den Machtapparat zu integrieren oder zumindest auf einen gewissen Interessensausgleich zu setzen. Was Frau Amirpour eben angesprochen hat, der Umstand nämlich, dass es viele Menschen gibt im Iran, die angewiesen sind auf staatliche Jobs, die sozusagen Nutznießer sind, der sehr stark staatlich gelenkten Ökonomie darf man nicht unterschätzen. Die Vorstellung, dass die iranische Bevölkerung nun mehrheitlich darauf wartet, noch einmal einen gewalttätigen Regimewechsel herbeizuführen, ich glaube da offen gestanden nicht so recht dran. Die meisten Iraner wissen sehr wohl, das ist zumindest mein persönlicher Eindruck, dass natürlich die Amerikaner nicht aus Selbstlosigkeit dieses Regime unter Druck setzen. Und sie haben gesehen, was in den Nachbarländern, in Afghanistan, im Irak, in Syrien geschehen ist, wenn die Amerikaner dort intervenieren und Regime-Change betreiben oder es zumindest versuchen. Also ich denke, da ist schon auch sehr viel Sorge vor der Zukunft dabei. Es ist auch bemerkenswert, dass ja die iranische Führung ungeachtet aller Rhetorik, Propaganda gegen den Westen gerichtet, gegen die USA und Israel, immer sehr, sehr pragmatisch war. Ich finde es sehr wichtig, daran zu erinnern, dass gerade unter dem Reformer Khatami schon im Jahr 2003 Versuche unternommen wurden, der damaligen politischen Führung im Iran, die Fühler auszustrecken in Richtung USA und Israel, um die Beziehungen zu deeskalieren und sogar zu normalisieren. Daran war man aber damals weder in den USA noch in Israel wirklich interessiert. Man will den Regime-Change seit vielen Jahren im Iran. Der Iran ist das letzte verbliebene Land in der Region, neben Syrien, aber dieses Land ist politisch marginalisiert, spielt keine Rolle mehr. Der Iran ist also das letzte verbliebene Land in der Region, das einer nicht pro-westlichen Ausrichtung folgt, was wiederum vor allem historische Gründe hat. Den Amerikanern selbst ist es ja zu verdanken, wenn man es überspitzt formulieren will, dass es 1979 zu der iranischen Revolution gekommen ist, denn die war ja die späte Antwort auf den Putsch gegen Mossadegh 1953, 26 Jahre zuvor, der demokratisch gewählt war, aber eben leider aus amerikanischer Sicht zumindest und britischer, die Erdölindustrie verstaatlicht hatte. Das war nicht akzeptabel, also wurde er gestürzt. Der Schah kam an die Macht, aber 1979 kam dann der gewalttätige Backlash. Und das Problem ist nur, dass kein Politiker und schon gar nicht ein amerikanischer Politiker in historischen Zusammenhängen denkt. Und wir vergessen oder wir glauben vielfach, dass das, was im Iran an Islamisierung stattfindet oder dieser politische Islam, der dort nach außen hingetragen wird, dass das irgendwie aus dem Islam heraus nun irgendwie dem Wesenselement des Islam entspräche. Es ist vielmehr die Geopolitik, die hier diese Richtung voraus geprägt hat und natürlich heute auch das Gesicht der Islamischen Republik prägt. Mhm. Aber das Land ist pragmatisch auf der Führungsebene.
Ich glaube, Michael Lüders hat völlig recht, dass die Menschen keine neue Revolution brauchen. Aber ich glaube, man kann hier wirklich einen ganz, ganz starken Generationen-Gap beobachten. Es gibt diese Generation, das sind Menschen, die sind ungefähr so alt wie ich, also sprich 40 und drüber. Die haben die Revolution gemacht, die sehen sich um in all den ganzen angrenzenden Ländern und sagen, mein Gott, da hat amerikanische Invention nicht wirklich zu was Gutem geführt. In Iran haben wir zumindest Frieden und wir haben zumindest Stabilität. Das ist ein Argument, das habe ich von vielen Leuten 40, 50 aufwärts immer wieder gehört. Aber die Leute, die ein bisschen jünger sind als wir, sind einigermaßen geschichtsblind und sehen das natürlich so nicht. Sie sind sozialisiert in dieser Islamischen Republik. Sie möchten wirklich gerne Veränderung. Und sie haben das Gefühl, dass es nur mit Trump möglich ist. Also insofern, glaube ich, haben wir da wirklich ein großes Problem unter den Generationen. Die eine Generation, die dann mich und Michael Lüders repräsentieren würde. Und die Leute, die deutlich, deutlich jünger sind.
Ja, ich gebe Frau Katayun recht, dass wir natürlich sehr deutlich diesen Generationenkonflikt sehen. Aber ich denke, wir müssen gerade im Iran auch schauen, dass hier ein ganz starker Stadt-Land-Konflikt auch stattfindet und dass die eher urbanen, auch jüngeren Generationen tatsächlich wahrscheinlich diesem Regimewechsel eher verbunden wären und diesen auch fordern, während halt auch ein Teil der ländlichen Bevölkerung dem, glaube ich, nicht ganz so befürworten würde. Und ich denke, wir haben natürlich mit diesem Revolutionsjubiläum so ein sehr ambivalentes Erbe, mit dem das Regime auch umgehen muss, weil Teil der Revolution war ja diese Idee, dass ein Großteil des Volkes 1979 diese Herrschaft des Schahs beendet hat. Und Mobilisierung, Ideologisierung, Politisierung des öffentlichen Raums ist ja ganz, ganz tief auch in dem islamischen System halt integriert. Und da werden wir, glaube ich, auch sehen, dass beides jetzt in den Revolutionsfeierlichkeiten auch wirklich sichtbar sein wird. Es geht nicht um eine Rückkehr, sondern es geht eigentlich zum Teil um diesen Stolz. Wir haben es geschafft, aber dann natürlich diese Frage der Mobilisierung, die das Regime auf keinen Fall sehen will. Und da sind natürlich jüngere Leute in einer sehr prekären Situation.
40 Jahre ist die Revolution her, mehr als eine Generation, sagt Frau Amipour. Wie identitätsstiftend, Herr Lüders, sind die Ereignisse von damals noch? Und die entscheidende Frage ist ja auch, weiß das Regime um den Wandel, um diesen Generationsgap und findet es Rezepte, damit umzugehen?
Ja, gute Frage. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, ob die iranische Führung nun wirklich genügend auf die iranische Bevölkerung, den jüngeren Teil insbesondere, zugeht, um mehr Resonanz zu finden in der Bevölkerung. Klar ist, wie wir schon gehört haben, der Iran steckt in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Die ist einmal den Sanktionen geschuldet, selbstverständlich, zum anderen aber auch Missmanagement und der nicht immer sehr erfreulichen Verteilung von Ressourcen. Wir haben im privaten Sektor sehr reiche, große Unternehmer, die den Reichtum in ihren Händen bündeln. Wir haben gleichzeitig einen staatlich alimentierten Wirtschaftssektor, der vor allem über die religiösen Stiftungen Arbeitsplätze schafft im ländlichen und im ärmeren Milieu der Gesellschaft. Das Dilemma für die iranische Führung scheint mir zu sein, egal was man jetzt im Einzelnen von ihr hält, dass sie im Grunde genommen sehr wenig Optionen hat, ihr Land zu entwickeln. Denn die Sanktionen sind sehr weitreichend. Sie betreffen ja eben nicht nur die Amerikaner, die jetzt Iran unter Druck setzen und dort nicht mehr investieren, sondern über die sogenannten sekundären Sanktionen sind ja auch Drittstaaten gezwungen, im Iran ihre wirtschaftlichen Kontakte einzufrieren, sofern sie nicht Strafverfolgung in den USA riskieren wollen. Der Iran hat das Dilemma, selbst wenn die dortige Politik pro-westlicher wäre, dass es regionale Akteure gibt, Saudi-Arabien, Israel insbesondere, die kein Interesse daran haben, dass es diese Mittelmacht Iran gibt mit diesem Einfluss. Der Iran ist das am meisten ausgebildete Land mit der größten Mittelschicht, ein hervorragendes Bildungsniveau, also zumindest im städtischen Bereich. Und wenn man das Bildungsniveau vergleicht, etwa zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, dann muss man sagen, da klaffen ja wirklich also riesige Dimensionen zwischen zwischen diesen beiden Ländern. Der Iran verfügt über sehr gut ausgebildete Menschen im Gegensatz zu Saudi-Arabien. Und das alles ist für die Widersacher in der Region, für die Widersacher Irans nicht akzeptabel. Würde es keinerlei Sanktionen geben gegenüber dem Iran, würde die iranische Führung eine pragmatischere Wirtschaftspolitik betreiben, dann könnte dieses Land ohne weiteres die Führungsmacht werden in der Region. Und das wollen viele nicht. Also selbst wenn, es mal sehr zugespitzt zu sagen, selbst wenn Mutter Teresa, so ist manchmal mein Eindruck, die Macht hätte in Teheran, wären trotzdem viele unzufrieden mit dem Iran. Und hinzu kommen eben die ganzen regionalen Konflikte, die wir haben, die Stellvertreterkriege, die jetzt ausgetragen werden, in Syrien vor allem. Es ist eine sehr, sehr gefährliche Situation. Und viele glauben ja, dass nicht mehr viel fehlt und es kommt wirklich zu einem militärischen Showdown gegen den Iran mit dem Zweck eines Regimewechsels.
Ich würde aber
Darf ich eine Frage stellen?
Ja, Frau Amirpour,
bitte. Wie wäre denn, Herr Dr. Lüders, die pragmatischste Variante iranischer Politik? Also was sollte Iran tun? Letztlich muss man ja schon sagen, Iran hat eigentlich nur gewonnen durch die ganzen Kriege, die in den letzten Jahren passiert sind. Was wäre denn noch eine Variante, wie Iran jetzt reagieren könnte? Denn ich sehe das ja genauso. In Iran hat man eine wahnsinnig gute, ausgebildete Mittelschicht. 60% aller Studierenden an den iranischen Universitäten sind Frauen. Es gibt ein sehr, sehr großes kritisches Potenzial. Und letztlich sind das ja irgendwie die Parameter, warum die Islamische Republik sich ganz, ganz anders entwickeln könnte als zum Beispiel Saudi-Arabien. Warum es wirklich eine Form von Pragmatismus gibt in der Politik. Und warum nach ungefähr 40 Jahren Islamismus man jetzt so sehr auf Post-Islamismus getrimmt ist, dass man etwas ganz, ganz anderes einschlägt in der Politik. Aber wie genau müsste Iran sich jetzt verhalten, damit da nicht so ein Depp wie Trump, Entschuldigung, pardon my French, ihnen gegenübersteht und das Ganze killt? Also dieses ganze kritische Potenzial, dieses Ganze, was Iran zu bieten hat, wird halt komplett unterminiert durch die amerikanische Politik.
Die Frage, die Frau Amirpour angesprochen hat, ist ja eine sehr, sehr zentrale. Und ich fürchte, wenn man sie nüchtern betrachtet, dann muss man sagen, es ist eigentlich völlig egal, was die iranische Regierung, was das iranische Regime tut oder was es nicht tut. Denn die Amerikaner sind entschlossen, einen Regimewechsel herbeizuführen im Iran, weil es, wie erwähnt, der letzte verbliebene antiwestliche Posten in der Region des Nahen und Mittleren Ostens im weitesten Sinn zwischen Atlantik im Westen, Marokko und Indien oder sogar Indonesien im Osten ist. Und die Tragik, und das ist der Widerspruch, der wirklich sehr, sehr wesentlich ist, was Frau Amirpour angesprochen hat. Wir haben eine starke Mittelschicht im Iran. Eine Entwicklung im Grunde genommen wie damals im Irak, als die Sanktionen begannen nach der Invasion Kuwaits 1990. Eine wirklich positive, konstruktive Veränderung in einem Land wie Iran mit Blick auf Demokratisierung, Liberalisierung kann nur erfolgen über den sozialen und gesellschaftlichen Druck, der evolutionär von den Mittelschichten ausgeübt wird in Richtung auf das politische Zentrum. Aber wenn man die Mittelschichten durch Sanktionsmaßnahmen von außen in die Verarmung treibt, dann entfällt diese gesellschaftliche und soziale Basis für einen politischen Wandel. Und es wird sozusagen die Gesellschaft zurückgeworfen um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Gleichzeitig werden die Hardliner innerhalb des Regimes gestärkt, weil die natürlich zu Recht an die Adresse der Pragmatiker unter Präsident Rouhani sagen können, was hat denn euer Zugehen auf den Westen eigentlich uns gebracht? Wir sind jetzt einem Sanktionsregime ausgesetzt, obwohl wir alle Auflagen des Atomabkommens eingehalten haben. Und es nützt uns nichts. Die Amerikaner wollen uns stürzen. Und was tun? Die Iraner bereiten sich auf Krieg vor, auf einen asymmetrischen Krieg. Ich würde die Iraner auch niemals militärisch unterschätzen. Sie sind natürlich nicht in der Lage, Israel oder den USA militärisch in einem konventionellen Krieg Parodie zu bieten. Aber wenn jemand auf die Idee kommt, den Iran anzugreifen, dann hat der Iran das Potenzial, einen asymmetrischen Krieg zu führen, der die gesamte Region also wirklich in ganz, ganz üble Fahrwasser bringt.
Ich würde jetzt aber mal, weil wir uns sehr stark auf die USA da fokussiert haben, auch was die ökonomischen Sanktionen betrifft, auch gerade im Bereich der Sekundärsanktionen. Ich würde dennoch nicht außer Acht lassen, dass wir natürlich in einem globalen Rahmen jetzt diskutieren, der nicht mehr nur von den USA bestimmt ist und dass etwa der Handelsstreit zwischen den USA und China natürlich Auswirkungen hat und dass auch neue Mittelmächte bzw. Großmächte wie etwa China und etwa Russland im Iran Einfluss haben bzw. hier auch über den Syrien-Konflikt in den letzten Jahren sich dramatische Veränderungen ergeben haben. Es wäre vor einigen Jahren Jahren undenkbar gewesen, dass die Iraner tatsächlich mit den Russen zusammenarbeiten. Das sehen wir jetzt in Syrien. Und sie haben ja auch diesen Konflikt für Assad gewonnen. Das ist etwas, was, denke ich, ganz entscheidend ist und was natürlich auch eine wirtschaftliche Flankierung bedeutet. China hat sehr klar gemacht, dass Iran Teil der One Belt, One Road Initiative ist, also dieser sogenannten Seidenstraße 2.0. Und China geht ganz stark davon aus, dass Iran dort eine Rolle spielen wird. Und das sollten wir nicht außer Acht lassen, wenn wir über diese Sanktionsmechanismen reden. Tatsächlich ist natürlich im Moment der Druck auf die iranische Mittelschicht, insbesondere durch die Inflation, gewaltig. Und da sehe ich auch tatsächlich eine große Belastung für das Regime selbst. Aber wenn man mittelfristig schaut und dann auch noch schaut, wird dieses Sanktionssystem tatsächlich diesen Erfolg haben, da wäre ich etwas skeptisch. Zumal wir haben auch im Iran natürlich Formen der Sanktionen sind seit 1979 dort. Also es gibt verschiedene Sanktionsregime, unter denen die Iraner über Jahre gelebt haben. Und ich denke mal, die Resilienz, also innerhalb der Bevölkerung, auch die Fähigkeit, dem zu widerstehen, ist dennoch relativ hoch. Und es ist auch ein Faktor, der natürlich die Gesellschaft in irgendeiner Form auch zusammenschweißt. Also diese spezifische Frontsituation, dass das iranische Regime sagen kann, schaut, die Welt ist gegen uns und wir müssen jetzt gemeinsam gegen dieses Sanktionsregime vorgehen. Das sieht man auch in der Presse. Das wird immer wieder wiederholt und ist eine ganz starke Argumentation dafür, dass man sich hinter das Regime jetzt stellen soll. Da muss man natürlich nur aufpassen, dass das Regime natürlich nicht so ist sehr heterogen. Es sind sehr verschiedene Fraktionen dort und da muss man immer aufpassen. Aber ich würde nicht immer auf die USA schielen, insbesondere weil das Angebot von Trump, auch Frau Amirpour, wenn Sie sagen, dass es junge Leute gibt, die eigentlich genau das wollen, was Trump gerade macht, sehe ich halt bei vielen der Kolleginnen und Kollegen und Freunde, die ich im Iran habe, auch eine Perzeption, dass Trump keine alternative Politik ist. Es ist nicht die Idee einer offenen, einer demokratischen Gesellschaft, die Trump da anbietet, sondern es ist eigentlich mehr dieser Neoliberalismus auf der Wirtschaftsebene, dass da der Stärkere halt sich durchsetzt. Und ich bin mir nicht sicher, ob auch unter den jungen Leuten diese Perzeption der Trumpschen Politik, auch der urbanen Bevölkerung, tatsächlich so verbreitet ist, wie Sie das versucht haben darzustellen.
Ich kann das ja nicht festmachen. Ne? Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen. Ich fand es nur einfach sehr, sehr erstaunlich, dass sowas wirklich kommt. Also, dass man so geschichtsblind sein kann, dass sowas als Argument angeführt wird. Aber ich würde jetzt auf keinen Fall behaupten, dass es wirklich eine Sache ist, die extrem virulent ist in Iran. Auf keinen Fall.
Es ist schwer, in das Land hineinzugucken und die Frage zu beantworten, wie denken die Iraner in der Mehrheit über die anhaltende Wirtschaftskrise? Wen machen sie dafür verantwortlich? Auf der einen Seite sind da die Sanktionen. Auf der anderen Seite ist aber auch immer von Korruption und Missmanagement der eigenen Eliten die Rede. Dann ist die Frage, stören sich die Iraner überhaupt an der Außenpolitik ihres Landes? In der Region wird sie als aggressiv empfunden. Nehmen die Iraner ihr Land als regionalen Unruhefaktor, ja als Bedrohung für die Region wahr oder wird das nur von außen sozusagen herangetragen? Wie ist da denn Ihr Eindruck, Frau Amirpour, wenn Sie jetzt ein paar Mal dort waren?
Was ganz, ganz viel präsent war in den Demonstrationen der letzten Monate und Jahre, war, die Leute haben rausgeschrien, warum kümmert ihr euch um Palästina und Israel? Was haben wir damit zu tun? Was haben wir mit der Hezbollah zu tun? Was haben wir mit Syrien zu tun? Kümmert euch doch mal um uns. Da müsst ihr doch euer Geld investieren. Also das war relativ präsent in den Demonstrationen. Dass man Iran gerne als Regionalmacht sehen möchte, ja irgendwie schon. Es kommt halt immer auf den Preis an. Aber man lässt sich wirklich nicht gerne reinreden in der Atompolitik zum Beispiel. Ne? Also auch da geht es ja bei ganz, es ist ja nicht so, als würde das wirklich diskutiert werden in iranischen Medien. Es gibt ein Tabu, was diese Atompolitik anbelangt. Aber da, wo es dann mal angesprochen wird, sagen die Medienschaffenden, wir können Teil des Clubs sein. Warum sollten wir nicht Teil des Clubs sein? Wieso lassen wir uns das verbieten von irgendwelchen ausländischen Mächten? Und das ist irgendwie so ein Kontinuum, ein Narrativ in der iranischen Politik seit Ende des 19. Jahrhunderts. Man lässt sich halt nicht wahnsinnig gerne reinreden in die eigene Politik. Und wenn Iran das kann, also wenn Iran wirklich eine Atombombe basteln kann, dann möchten wahrscheinlich die meisten Iraner, dass man auch damit hausieren geht und sagt, ja, wir können es schaffen. Das heißt ja immer noch nicht, dass wir diese Bombe dann auf Israel abwerfen. Aber man ist einigermaßen zufrieden damit, dass man es kann.
Also ich denke, was ein ganz wichtiger Faktor ist, den man auch bei der regionalen Rolle des Irans nicht vergessen sollte, dass auch die Generation, die jetzt Teil der Elite ist, dass das Personen sind, die den Iran-Irak-Krieg zwischen 1980 und 88 mitbekommen haben, die Isolation des Irans und da auch ein Sicherheitsbedürfnis heraus entwickelt haben, das natürlich in die Region ausstrahlt. Und was ich aber sehr wichtig finde, was auch Frau Amirpour gesagt hat, ist, dass Teile der Bevölkerung ausgesprochen unzufrieden sind mit den Investitionen, die das Regime vor allen Dingen zur Stabilisierung des Assad-Regimes in Syrien geleistet hat. Also man ging vor einem Jahr davon aus, dass Iran etwa 20 Milliarden US-Dollar allein an Unterstützung geleistet hat für Syrien und dass einige tausend iranische Soldaten in den Kampfoperationen in Syrien und im Irak auch ums Leben gekommen sind. Das Interessante, was ich da teilweise auch von iranischen Kollegen mitbekomme, ist, dass die Perzeption gerade dieser Verluste gar nicht so zentral in der Diskussion ist, weil das sind Personen, die meistens außerhalb dieser urbanen Kontexte anzusiedeln sind und die einfach außerhalb auch dieser Öffentlichkeit halt sich befinden.
SWR 2 Forum.
Ich glaube,
ja, Herr Lüders.
Ich wollte daran anknüpfen ganz gerne und darauf hinweisen, dass ja zu den großen Vorwürfen, die man dem Iran immer wieder macht, gehört, dass dieses Land expansionistisch sei und dass es zu sehr ausgreife in die Region. Aber nun muss man ja nüchtern sagen, der Iran ist ein geopolitischer Machtfaktor und er hat natürlich seine eigenen Interessen, auch Sicherheitsinteressen. Er kann in einem konventionellen Krieg, der Iran, den Israelis, den Amerikanern nicht groß etwas entgegensetzen, den Saudis schon, die geben zwar weitaus mehr Geld aus für Rüstung als der Iran, sind aber in der Regel nicht in der Lage, mit diesem militärischen Gerät auch wirklich umzugehen. Also eine der Strategien der iranischen Führung, eine Art Vorwärtsverteidigung zu betreiben, besteht ja darin, dass man schiitische Milizen unterstützt, dass man das syrische Regime unterstützt, dass man im Irak militärische Präsenz zeigt, dass man aber vor allem natürlich die libanesische Hisbollah, die Partei Gottes, schiitisch und in Richtung Teheran orientiert, fördert, unterstützt, bewaffnet, mit Geld versieht. Und das alles versteht sich natürlich als ein Hinweis der iranischen Führung, vor allem an die Adresse Israels. Sollte es zu einem Krieg kommen, solltet ihr uns angreifen im Iran, haben wir die Möglichkeit, euch in Tel Aviv anzugreifen, über die Hisbollah vom Libanon aus. Und ich glaube auch, dass der israelische Generalstab durchaus auch weiß, dass dieses eine große Gefahr ist, weswegen er ja auch sehr viel zurückhaltender immer war, der israelische Generalstab, mit Blick auf einen Krieg gegen den Iran, als es etwa die Regierung Netanyahu war. Gleichwohl muss man sagen, das ist ja auch schon angesprochen worden, die Iraner haben natürlich immer profitiert, auch von den Fehlern der anderen oder von der Politik anderer, namentlich der USA. Sie haben das Taliban-Regime gestürzt in Kabul, in Afghanistan 2001. Das war natürlich aus iranischer Sicht kein Nachteil, denn diese sunnitischen Extremisten waren keine Freunde Teherans. Und der Sturz von Saddam Hussein 2003 im Irak war ja auch kein Nachteil für den Iran. Seither hat die schiitische Bevölkerungsmehrheit dort die Macht und die schiitische Machtelite in Bagdad versteht sich insgesamt gut mit der schiitischen Machtelite in Teheran. Also die Amerikaner haben hier gewissermaßen Freihaus, dem Iran geostrategische Vorteile geliefert, die man dem Iran wiederum heute ankreidet als eine expansive Politik. Es gibt aber keine Alternative, als sich zu überlegen, wie kann man den Konflikt befrieden, wie kann man Verhandlungen führen. Das Atomabkommen ist aufgekündigt worden und seither stehen die Zeichen eigentlich auf Sturm. Es ist ja bemerkenswert, dass vor 2 Wochen der scheidende israelische Generalstabschef Eisenkot zu Protokoll gegeben hat, dass die Israelis in Syrien Tausende, wohlgemerkt Tausende, Angriffe auf iranische Stellungen geflogen hätten in den letzten 2-3 Jahren. Das ist natürlich sehr gefährlich perspektivisch. Die Iraner haben nie zurückgeschossen, bis auf einmal jetzt in Richtung Golanhöhen. Aber es kann natürlich sehr, sehr schnell eskalieren und darin liegt die große Gefahr. Es gibt keinen Verhandlungsraum mehr. Der Iran ist der Bad Guy, mit dem niemand richtig sich abgeben mag. Man versucht, das Land unter Druck zu setzen, irgendwie einen Regimewechsel herbeizuführen. Aber das ist keine konstruktive Politik.
Stichwort Bad Guy. Herr Ebgen-Hans, jetzt soll es am 13. und 14. Februar zeitgleich zu den Revolutionsfeierlichkeiten in Teheran eine von den USA und Polen initiierte Nahostkonferenz in Warschau geben. Da soll es um den Einfluss Teherans in der Region gehen. Wie kommt das an bei den Iranern?
Na, die Iraner haben sich da schon drüber lustig gemacht. Es scheint ja auch derzeit noch nicht ganz klar zu sein, ob Iran an dieser Konferenz teilnehmen wird. Präsident Duda hat vor 3-4 Tagen noch gesagt, das wäre derzeit noch offen. Ich denke, wenn ich Pompeo, also den amerikanischen Außenminister, höre, wird das nicht der Fall sein, dass Iran eingeladen wird. Eine ganze Reihe europäischer Länder haben ja mittlerweile ihre Teilnahme auch abgesagt. Also das ist eher eine Inszenierung der Trump-Administration in Kooperation mit der konservativen Regierungspartei in Polen, jetzt da so eine Art Initiative auch aufzubauen und zu simulieren, dass es eine größere Allianz auch lokaler, regionaler Staaten gibt, also im Nahen und Mittleren Osten, die den Iran isolieren wollen. Das trifft mit Sicherheit zum Teil zu. Wir sehen aber auch dann sehr ambivalente Entwicklungen, wie etwa in Katar oder in anderen Ländern der Region. Also die Iraner haben sich jetzt zuletzt eher darüber lustig gemacht, dass diese Konferenz stattfinden wird. Grundsätzlich, das ist vielleicht dann ganz interessant, wenn Polen sich etwa entscheiden würde, die Iraner auch einzuladen, ob die Iraner daran teilnehmen würden. Ich würde sagen, ja, das werden sie tun, weil gerade die iranische Außenpolitik unter Zarif ist sehr, sehr pragmatisch und durchaus auch vertraut mit den verschiedenen diplomatischen Geflogenheiten, die in westlichen Kontexten zu beachten sind. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Iraner sich da ganz entsprechend auch inszenieren werden. Aber derzeit würde ich sagen, ist das eine Konferenz mit relativ begrenzter Strahlkraft, die vielleicht einige der Regime in der Region nochmal zusammenbringt, aber die nicht wirklich einen Einfluss auf den Nahostkonflikt als solchen, also das sind ja mittlerweile mehrere, das ist ja nicht mehr nur ein Konflikt, wir haben ja eine ganze Reihe von Konfliktherden, wo Iran sehr häufig eine Rolle spielt, aber nicht ausschließlich, und ich glaube, das ist da eher eine Performance, die jetzt nicht unbedingt in reale Politik umgemünzt wird.
Man hat Iran ja immer vorgeworfen, dass sie einen von Fanatismus geprägter Player sein in der Region. Aber letztlich haben sie in den letzten, von mir aus 20, vielleicht auch 30 Jahren, eigentlich eine relativ vernünftige, pragmatische Politik gemacht. Und vielleicht sollte man sie auch mal als solchen regionalen Player wahrnehmen. In Nagorno-Karabach, im Konflikt mit Aserbaidschan war das so. Da hat Iran sich überhaupt nicht unvernünftig verhalten. In dem Konflikt, der dann nachher aufgetreten ist mit Saddam Hussein, also nach dem Iran-Irak-Krieg, hat Iran sich auch nicht unvernünftig verhalten. Als es dann um die Frage ging, schließen wir eine Allianz in Bezug auf Afghanistan, wie kommen wir mit Afghanistan klar? Auch da hat Iran sehr, sehr pragmatisch gehandelt. Und in den letzten Jahren in Bezug auf den Atomdeal hat Iran eigentlich auch sehr, sehr vernünftig gehandelt. Ich würde vielleicht mal ein Plädoyer dafür starten, dass man Iran als Player wahrnimmt, der nicht von Fanatismus geprägt ist, sondern wirklich eine auf rationale Politik orientierte Gesinnung verträgt. Und dann könnten wir vielleicht mit Iran umgehen. Also das und ist Iran ist ja in der Tat, Iran ist Teil des Problems im Nahen Osten, auf jeden Fall. In Bezug auf Syrien, in Bezug auf Jemen, in Bezug auf alles ist Iran Teil des Problems. Aber Iran ist natürlich auch Teil der Lösung. Und wenn man sich hinstellt und sagt, wir reden nicht mit Iran, wird man nicht weiterkommen.
Herr Erbgenanz. Ja, also ich störe mich so ein bisschen an dem Vernunftbegriff da. Da würde ich eher, wie Herr Lüders das auch gesagt hat, Iran hat Interessen und diese Interessen versucht es auch in die Region und auch in andere, also in die Region selber des Mittleren Ostens, aber auch nach Europa zu projizieren. Und wir haben da auch gesehen, dass Iran da durchaus bereit ist, Gewalt anzuwenden beziehungsweise Maßnahmen zu unternehmen, die nicht unbedingt einem Vernunftbegriff entsprechen würden. Iran projiziert
ja,
seine
Interessen. Eigenen Vernunft berichtet ja vielleicht schon, ne?
Ja, aber das ist dann auch wieder innerhalb, glaube ich, also so jemand wie Zarif oder wie Teile der außenpolitischen Elite im Iran sind mit Sicherheit nicht darüber erbaut, was die Revolutionsgarden oder was der Geheimdienst in Syrien oder in Europa macht. Also da sehen wir deutliche Widersprüche und das zeigt ja auch, dass das Regime an sich beziehungsweise die politische Elite im Iran nicht homogen ist. Das ist nicht eine Person, das ist nicht der Revolutionsführer, der alles entscheidet, sondern es sind verschiedene Gruppen, die miteinander in einem doch meiner Meinung nach sehr tiefgehenden Konflikt verfangen sind. Und da sieht man auch immer, wie etwa die Politik der Revolutionsgarden oder des Militärs die Versuche des Außenministeriums beziehungsweise auch hier der Regierung Rouhani zu unterminieren und zu sabotieren. Und das sehen wir sehr deutlich. Und da ist es für mich
genau
manchmal...
Genau deswegen meine ich ja, muss man ja mit den Leuten reden.
Naja gut, also mit dem Außenministerium redet man mehr als mit den anderen Gruppen. Das denke ich ist schon. Also ich habe die Bilder von Kerry und Zarif noch gut in der Erinnerung, wie sie da in Genf gemeinsam über den Marktplatz gegangen sind und sich sehr gut verstanden haben. Das ist natürlich jetzt in der neuen Administration in den USA nicht mehr möglich. Aber ich denke, wir dürfen hier die Iraner auch nicht aus einer gewissen Verantwortung entlassen, gewisse einfach Konventionen auch einzuhalten. Und da sehen wir, und das hat das letzte Jahr auch gezeigt und der Beginn diesen Jahres, dass sie das dann auch in außenpolitischen Kontexten nicht immer tun. Und deswegen würde ich sagen, ja, wir müssen akzeptieren, dass der Iran natürlich einen Realismus in seiner Außenpolitik hat und einen Pragmatismus, aber dieser ist nicht immer, also aus einer eher objektiveren Perspektive, die auch die Konvention internationaler Geflogenheiten mit einbezieht, vernünftig. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass die amerikanische Politik vernünftig ist, das war jetzt nicht mein Ansatz. Mhm. Aber wir dürfen, glaube ich, da nicht ganz so, dass Iran immer ein konstruktiver Akteur in den Konflikten der Region gewesen sei. Da wäre ich sehr vorsichtig.
Schauen wir nach vorne.
So meine ich das auch nicht. Ich meinte wirklich nur, dass Iran ist nicht so fanatisch, wie man es Iran immer unterstellt.
Ja, das,
und man
das,
kann
ja,
mit Iran reden.
Ja, das auf jeden Fall.
Das, das haben sogar die Israelis gemacht.
Ja, dem stimme ich gänzlich zu.
Wenn wir jetzt nochmal nach vorne schauen und vielleicht nochmal ins Innere des Landes, könnte es sein, dass eben die Konfrontation mit den USA Hardliner und Pragmatiker eher zusammenschweißt als trennt? Also kann das Regime Profit daraus schlagen, wenn es sich einmal mehr als Opfer amerikanischer Willkürpolitik sieht, wenn es sagt, seht her, wir hatten recht, den Amerikanern, dem Westen war nie zu trauen, unser Raketenprogramm ist notwendig, der Export der Revolution ist notwendig, wir sind und bleiben allein im Krieg gegen den Rest der Welt, Herr Lüders.
Naja, der Iran ist in einer schwierigen Situation, weil egal was er tut, man wird es der politischen Führung in Teheran im Zweifel immer auf die eine oder andere Weise negativ auslegen, was es unternimmt. Natürlich ist die iranische Politik nicht immer konstruktiv, ganz klar. Aber das gilt natürlich für alle Akteure in der Region. Wenn man sich die Politik der Türkei anschaut, im Norden Syriens beispielsweise, die Politik Israels, die Politik Saudi-Arabiens, die Politik der USA. Also ich denke, es fehlt generell an Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Der Kern des Problems scheint mir zu sein, dass die großen Akteure, die USA und Russland, aber auch die regionalen Akteure, nicht wirklich willens und bereit sind, über ihre eigenen Interessen mit offenem Visier zu verhandeln und Interessensgebiete, Claims abzustecken und sich zu verständigen auf die jeweiligen Schmerzgrenzen. Das Ziel amerikanischer und israelischer Politik ist ganz eindeutig Regimewechsel im Iran. Ich sehe nicht, dass sich das in naher Zukunft ändern wird. Es ist weniger US-Präsident Trump, der dieses anstrebt, als vielmehr seine Entourage, seine Umgebung, der Außenminister, der nationale Sicherheitsberater Bolton, insbesondere verschiedene Lobby- und Interessensgruppen, darunter auch saudische selbstverständlich. Das alles macht es sehr, sehr schwierig für den Iran, irgendetwas zu tun. Die klügste Haltung der Führung ist wahrscheinlich erst einmal, sich nicht provozieren zu lassen. Aber der Spielraum für Manöver bleibt eng, wenn nicht ein generelles Umdenken passiert in der Politik. Russland und China werden in der Tat sich hinter Iran stellen. Das macht die Sache ja auch gefährlich für den Fall eines Angriffes auf den Iran, weil wir dann sehr schnell eine Situation haben können, wo Russland und China gegen die USA da militärisch aufeinanderstoßen könnten. Also eigentlich wären die Europäer gut beraten, und hier vor allem auch die Bundesregierung, sich zu distanzieren von dieser aggressiven Politik derer, die dort einen Regimewechsel herbeiführen wollen, und auf die pragmatischen Teile im Iran zuzugehen. Mhm. Da können wir aber jetzt stundenlang drüber fabulieren. Das wird nicht wirklich passieren, weil eben die Zwänge zu groß sind.
Ja, also die Frage war ja, kann das Regime am Ende gestärkt aus dem Konflikt herausgehen und dabei die eigene Bevölkerung mitnehmen?
Das wird es auf jeden Fall. Also wenn es darum geht, wir gegen den Rest der Welt, dann sind Iraner garantiert hinter den Mullahs und werden sich nicht hinter die Amerikaner versammeln.
Ja, dem stimme ich völlig zu. Also man hat das ja 1980 gesehen. Da ist der Irak damals davon ausgegangen, dass unmittelbar nach der Revolution das Militär geschwächt ist, die Bevölkerung eigentlich dieses neue System gar nicht will. Und das hat sich dann halt als massiver Fehler herausgestellt und fataler Fehler für das Hussein-Regime damals auch im Irak. Ich denke auch, was man nicht unterschätzen darf, dass natürlich die Fragen von nationaler Identität im Iran ausgesprochen wichtig ist. Das Regime hat sehr viel investiert in diese nationalistische Selbstdarstellung. Und da gibt es durchaus Kontinuitäten auch zur Pahlavi-Zeit, also zur vorrevolutionären Zeit. Und das hat sich in einigen Grundelementen, denke ich, sehr tief in der Bevölkerung verfangen, sodass in dem Moment, wo wirklich eine äußere Bedrohung da ist, die nun ganz, ich möchte allerdings vorsichtig sein, dem das wirklich herbeizureden. Ich finde, Herr Lüders, Sie drängen zu stark auf diesen Konfliktaspekt. Sie haben auch erwähnt, dass der israelische Generalstab nicht so bereit ist, da wirklich militärisch aktiv zu werden. Bei den Amerikanern, denke ich, werden wir jetzt auch in den nächsten Monaten erstmal vor allen Dingen Innenpolitik sehen, ob das dann tatsächlich sich in außenpolitische Manöver niederschlägt, dass Trump etwa versucht, da etwa die Mueller-Untersuchungen irgendwie abzulenken und dann ausländischen Konflikt vom Zaun zu brechen. Das haben wir alles gesehen. Ich sehe das im Moment nicht, weil da Iran auch nochmal eine andere Hausnummer ist und gerade auch, wie Sie das ja auch richtig gesagt haben, flankiert wird derzeit von Russland und China, die meiner Meinung nach nicht bereit wären, in diesem Fall tatsächlich das Ganze laufen zu lassen.
Was bleibt von der islamischen Revolution im Iran, fragen wir heute im SWR2-Forum und wir müssen auch langsam zum Schluss kommen. Ja, wie lange hält das System in Teheran, wenn man noch etwas ganz anderes sieht? Der oberste Führer und Rechtsgelehrte Ali Khamenei ist 79 Jahre alt. Ja, was, wenn er stirbt? Könnte es dann ganz von alleine möglicherweise zur friedlichen Systemveränderung kommen?
In der Verfassung ist festgelegt, was dann passieren soll, ne? Mhm. Aber vermutlich wird es nicht so passieren, wie es in der Verfassung festgelegt ist. Es könnte alles Mögliche passieren.
Wir hatten ja das Thema schon 1989, als Khomeini starb. Und zu Khamenei gibt es schon längere diese Gerüchte, beziehungsweise er ist krank. Das ist auch in den Medien im Iran offen zugegeben worden. Aber es gibt schon längere Gerüchte, dass wenn irgendwas passiert, was dann? Ich denke, innerhalb des Systems gibt es schon Initiativen und Strategien, wie man damit umgehen kann. Es gibt auch eine Reihe von Personen im Hintergrund, die für den Fall, dass dem Revolutionsführer etwas passiert, beziehungsweise dass er stirbt, die dann in den Startlöchern stehen. Es stehen Institutionen im Lande zur Verfügung, die durchaus eine Transformation meiner Meinung nach leiten beziehungsweise organisieren können. Und wir dürfen nicht unterschätzen, dass es natürlich auch gerade politische Prozesse und Institutionen im Iran gehen, die jetzt nicht frei und fair sind nach unseren Maßstaben und auch ganz sicher nicht demokratisch, aber die eine gewisse Legitimität auch in der Bevölkerung besetzen. Und da würde ich eher sagen, dass sollte es zu einem Wechsel an der Spitze kommen, dass das in der derzeitigen Situation wahrscheinlich ohne Konflikt verläuft.
Und das bringt uns zur Schlussfrage vielleicht. Und damit sind wir auch nochmal beim Jahr 1979. Ich habe gelesen, der große Unterschied zu damals und heute ist, es fehlt derzeit so etwas wie ein charismatischer Anführer, der sozusagen das Ganze in die Hand nehmen könnte. Also wer oder was kann die treibende Kraft sein, die im Iran eine Veränderung schafft? Sind es möglicherweise am Ende die Revolutionsgarden, die eine entscheidende Rolle spielen werden?
Glaube ich nicht. Nee. Also wenn man das vergleicht mit dem, was Khomeini war 1978, 79, der wirklich eine sehr, sehr charismatische Erscheinung war, der vor allem gewonnen hat mit seinem Ausspruch Schoch Bayat Bedawat, Schah muss gehen. Nee, also sowas Ähnliches gibt es nicht. Und ich glaube, dass auch den Iranern die Motivation fehlt, sich nochmal auf sowas einzulassen. Dass sie wirklich sagen würden, wir vertrauen uns einem an, der ungefähr so war wie Khomeini. Das sehe ich im Moment nicht.
Dem würde ich mich anschließen. Und ganz sicher sind das nicht die Personen, die die Amerikaner, also gerade Bolton und Trump in den letzten Monaten ausgesucht haben, als Alternative in den Iran zurückzukehren. Das wäre einmal der Sohn des verstorbenen Schahs, Cyrus Reza Pahlavi, und die Mujahideen Khalq. Beides sind Organisationen, die im Iran überhaupt keinen Rückhalt haben und die mit Sicherheit auch nicht dieses charismatische Potenzial, was Khomeini 1978, 79 auch ausgespielt hat, auch nicht annähernd haben. Also ich sehe das genauso wie Frau Amirpour. Da ist derzeit außerhalb des Regimes niemand Charismatisches, der das herausfordern kann und der auch in einem größeren Teil der Bevölkerung auf Akzeptanz stoßen würde.
Ja, in der Tat. Ich denke, eine Veränderung der politischen Verhältnisse in Richtung auf mehr Pragmatismus, mehr Liberalität, Demokratisierung, wie auch immer man es formulieren will, kann nur von innen heraus erfolgen, aus dem System selbst. Dass es noch einmal eine revolutionäre Bewegung geben könnte, die dieses Regime aus dem Sattel hebt und an seiner Stadt die Macht ergreift, da sehe ich keine Anzeichen dafür. Eine große Herausforderung für das Regime sind natürlich auch die nationalen Minderheiten im Land. Der Iran ist ja ein Vielvölkerstaat, was viel einfach nicht so wahrgenommen wird. Und es ist nicht ohne Gefahren für den Iran, dass Mächte von außen versuchen, diese Minderheiten, sei es die arabische Minderheit an der irakischen Grenze oder die Minderheit der Belutschen an der Grenze zu Pakistan, zu mobilisieren. Das ist also eine weitere große Herausforderung. Also im Prinzip, denke ich, hat der Iran das Potenzial, sich evolutionär zu entwickeln, zu mehr Pragmatismus zu kommen, mehr Pluralität auszuleben. Aber es hängt alles ab von der Einwirkung von außen, von den außenpolitischen Entwicklungen und von der Frage, ob es in der Region einigermaßen stabil und friedlich bleibt oder ob es wirklich zum Showdown kommt mit dem Iran.
Gottesstaat am Scheideweg. Was bleibt von der islamischen Revolution im Iran? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit der Islamwissenschaftlerin Kadayun Amirpour von der Uni Köln, dem Publizisten Michael Lüders und dem Islamwissenschaftler Tim Epkenhans vom Orientalischen Institut der Universität Freiburg. Herzlichen Dank in die Runde und danke fürs Zuhören, sagt Gregor Papsch.